geworden und stehen nun zu Beginn des Jakobusbriefes. Der Jakobusbrief hat nur wenige Kapitel, 5, und wir werden heute mit dem Kapitel 1 beginnen. Von 1 bis 8.
Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn Jesu Christi, den 12 Stämmen, die in der Zerstreuung sind, seinen Gruß. Achtet es der laute Freude, meine Brüder, wenn ihr mancherlei Versuchungen fallet, da ihr wisset, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber habe ein vollkommenes Werk, auf das ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Wenn aber jemanden von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt und nichts vorwirft, und sie wird ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifelnde ist gleich einer Meereswoge, die vom Winde bewegt hin und her getrieben wird. Denn jeder Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er ist ein wankelmütiger Mann und steht in allen seinen Wegen. Soweit.
Der Brief an Jakobus hat ganz spezielle Mitteilungen. Auch der Charakter des Briefes unterscheidet sich wesenhaft von der übrigen Form der Briefschreibung. Wir erkennen ganz deutlich bei einem näheren Hinschauen, dass es sich hier um gläubige Israeliten handelte, die in dieser Form Briefe schrieben, ähnlich wie Petrus, so auch hier Jakobus. Und wir haben es hier bei Jakobus mit dem leiblichen Bruder des Herrn zu tun. Wir haben diese Mitteilung in Galater 1, Vers 19. Dort wird uns gesagt, als der Apostel Paulus in der Urgemeinde war, dass er mit Petrus zusammenkam und dort fand er sonst niemand, der Apostel, zu diesem Zeitpunkt, außer Jakobus, heißt es dort, dem Bruder des Herrn. Wir haben es also hier mit dem leiblichen Bruder des Herrn zu tun, im Gegensatz zu dem Jakobus, der hier nicht gemeint ist, als Sohn des Zebedäus und leiblicher Bruder von Johannes. Das finden wir in Apostelgeschichte 12, Vers 2. Und da wird mitgeteilt, dass dieser Jakobus ganz früh als wohl der zweite Märtyrer und der Märtyrer sofort mit dem Schwerte enthauptet wurde. Wir haben nun im Jakobusbrief einen Charakter, der uns gezeigt wird, sehr dicht angelehnt an die Auffassung und Lehre des Alten Testaments. Wir wissen aber auch, wie schwer es gewesen ist, sich von den Dingen des Gesetzes zu lösen, weil wir noch bei diesen hier jene Restbestände der Gesetzlichkeit finden. So haben wir aber auch den Auftrag, während Paulus und Barnabas, so teilt es das Neue Testament mit, beschlossen, unter die Heiden, unter die Nationen zu gehen, so war nun Petrus in seinem Aufgabengebiet angehalten, unter die Beschneidung zu gehen. Wir haben also den Auftrag des Petrus vornehmlich unter dem Volke Israel noch zu wirken, Und zu diesen zählte auch hier dieser Jakobus, der seinen Auftrag nicht bei den Nationen hatte, sondern innerhalb der 12 Stämme Israels. Und deshalb ist auch der Charakter dieses Briefes gezeichnet von vielen Dingen, die Israel ausmachen vor der Zeit Jesu. Aber er bekennt, dass er nicht einer ist, der noch dem alten Bund dient, sondern er schreibt Knecht Jesu Christi. Er dient unserem Herrn Jesus in der Weise, wie Gott es ihm gegeben und geschenkt hat und war bestimmt noch für eine Umkehr Israels, denn es war die anbrechende Zeit der Gnade, die auch für Israel galt. Wir bedauern sehr, dass nun gerade Israel dieser hohen Berufung der Apostel, die zu Israel gesandt waren, nicht entsprochen hat. Israel hat dem wunderbaren Auftrag des Evangeliums nicht entsprochen und damit kam nun auch nach der Steinigung des Stephanus die ganze Gnade zu den Heiden. Nicht so, dass Israel die Gnade vorenthalten worden wäre, aber durch den Ungehorsam Israels, und davon redet Paulus, liegt eine Decke auf ihnen bis auf diesen Tag. Wir wissen, dass diese Decke von Israel genommen werden wird, und zwar am Ende der Gnaden oder der Zeit der Nationen. Diese Decke wird ganz bewusst durch Gott hinweggetan und dann wird Israel gerettet werden. Der ganze Überrest Israel wird gerettet werden durch die Gnadenerweisungen Gottes. Und deshalb braucht es uns nicht Angst zu sein. Bereits erkennen wir heute in den Geschehnissen die vorauslaufenden Schatten der wiederanbahnenden, gewaltigen Gnade Gottes, redend mit seinem Volke Israel. Und dann, wenn sie ihn erkannt haben, wird Gott ganz neu Israel zum Mittelpunkt aller Völker stellen. Das müssen wir erkennen aus seinem Wort. Nun, er schreibt diesen Brief, Jakobus, und schreibt Knecht Gottes. Wir erkennen sofort den Boten des Gesetzes, aus dem er kam. Für uns war es wesentlich leichter, Christus nachzufolgen, weil wir in Verbindung mit der Jesus-Nachfolge kein Gesetz ablegen müssen. Und das war für sie sehr schwer. Hatte nicht Israel im alten Bund die gewaltige Bestätigung Gottes durch die großen Glaubensmänner und Patriarchen? Ganz gewiss. So war es also schwierig, hier ein Leben mit Christus auszuüben, bei dem man noch nicht im Besitz des Neuen Testaments war. Wenn wir den Ausdruck Knecht finden, dann wird es uns offenbar, wie ungelöst sie noch vom Gesetz waren. Herr Jesus hat zu den Jüngern gesagt, ich habe euch nicht Knechte genannt, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Ich habe euch Freunde genannt und darin offenbarte er ihnen den Seinen, nämlich seinen Willen, den Willen des Herrn. Wenn wir also noch im Neuen Testament Bezüge finden, die auf uns oder auf Pauli Bedeutungen aufweisen hinsichtlich von Knecht, dann nur noch in dem einen Bezug, nämlich des Dienstes, sonst nicht. In der Stellung oder der Stellung nach sind wir nicht Knechte. Höchstens des Dienstes, das ganz gewiss. Aber das hatte sicherlich hier Jakobus noch nicht bis ins Letzte verstanden. Allein schon, weil er noch sehr stark und ganz frisch erst aus dem Zustand des Gesetzes herauskam. Deshalb den Ausdruck Knecht Gottes. Während Paulus von Knecht Jesu Christi redet, als im Dienste des Herrn, müssen wir die Bezeichnung Knecht Gottes bei Jakobus uns etwas anders formuliert sehen und betrachten. Wir haben ihn hier zu sehen als den, der nicht allgemein hin an die Heiden schreibt, an die Nationen, sondern er schreibt abgegrenzt an die 12 Stämme. Hier ist Israel gemeint, er schreibt nur zu ihnen. Müssen wir Acht haben. Natürlich haben wir die Gnade Gottes, dass wir diese Worte, die durch Triebwirkungen des Heiligen Geistes hervorgekommen sind, auch auf uns anzuwenden, denn Gott hat es wohl geschienen, diese Briefe zum lebendigen Wort Gottes zu erklären und uns darin zu überstellen. Wir haben es also mit dem Brief des Jakobus mit Wort Gottes zu tun und nicht mit Menschenwort. Er schreibt diesen Brief an die 12 Stämme und dann heißt es, die in der Zerstreuung sind. Wir haben ein ähnliches Wort in der Briefstellung in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1. Dort wird ebenso durch Petrus gesagt, dass er solches schreibt an die, die in der Zerstreuung sind und zählt dann einzelne Schwerpunkte auf, in die Israeliten ausgewandert sind. Es sind gleichzeitig solche, die wir mit Diaspora bezeichnen. Es sind solche, die nicht mehr die direkte Verbindung zum Urheimischen haben. Und zwar begrüßt er sie, diese 12 Stämme, die in der Zerstreuung sind. Und deren waren es nicht wenige. Israel war durch den Ungehorsam gegen ihren lebendigen Gott in manche Verfolgung gekommen. Sie hatten es an ihrem eigenen Leibe gespürt, welche Folgen im Ungehorsam gesehen werden. Er grüßt sie und fängt dann sofort mit der Mitteilung an und sagt, achtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallet. Damit kommen wir sofort zum ersten Aspekt der Versuchung. Wenn wir etwas hören, wer gemeint sein sollte, der als Versucher gilt, dann wird offenbar, dass Gottes Wort mit dem Versucher von Satan redet. Satan wird also bezeichnet als der Versucher. Und doch haben wir eine Reihe von Mitteilungen, die uns erstaunen lassen, dass solche Redewendungen auch von Gott her angewandt sind. Zunächst haben wir eine Anwendung, dass der Fürst der Finsternis eine Versuchung unserem Herrn Jesus unterzog in Matthäus 4, Vers 3. Da war er gekommen, um unseren Herrn Jesus Christus zu versuchen. Matthäus 4, 3. Wir haben eine ähnliche Redewendung im Neuen Testament, und zwar in 1. Thessalonicher 3, 5, da ist die Versuchung auf uns bezogen, auf die Kinder Gottes. Das sind die beiden Mitteilungen, einmal gegenüber unserem Herrn und einmal gegenüber uns als Kinder des Lichts. Nun könnten wir sagen, dass die Versuchung etwas Ungöttliches, etwas Feindliches sei. Und da redet nun Jakobus in wunderbarer Weise und sagt, dass wir es für lauter Freude erachten sollen oder halten sollen, nämlich wenn wir in mancherlei Versuchungen fallen. Wir lesen im Alten Testament von Abraham, da heißt es, und Gott versuchte den Abraham in 1. Mose 22, 1. Wir haben eine ähnliche Stelle in 2. Mose 20, Vers 20. Da wird klar gesagt, dass Gott versucht. Und doch müssen wir erkennen, dass ein großer Unterschied ist zwischen der Versuchung der Finsternis an unserem Herrn, an den Kindern Gottes, und dass ein wesenhafter Unterschied bei der Versuchung durch Gott geschaut wird. Wir müssen das Wort Versuchung von der von Gott gegebenen Seite auch mehr mit dem Wort Prüfungen erkennen. Wenn wir die einzelnen Stellen untersuchen, werden wir den Charakter der Prüfung erkennen. Aber wir bleiben jetzt bei dem. Und so sagt Jakobus im gleichen Kapitel in Vers 13, da lesen wir, niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn heißt es, denn Gott kann nicht versucht werden und selbst versucht er niemanden. Wie stehen nun diese Bibelstellen, die Aussagen des Wortes Gottes, auf der einen Seite, dass Gott den Abraham versuchte, und auf der anderen Seite lesen wir, dass Gott niemand versucht. Wie sind sie zu erklären? Wir haben die Dinge recht schnell erkannt, wenn uns offenbar wird, dass Satan zur Sünde verführt, zur Sünde versucht und Gott zur Prüfung mit dem Hintergrund des Guten. Und das ist die wesenhafte Unterschiedlichkeit, dass Gott niemand versucht zum Bösen, niemand versucht zur Sünde. So haben wir nun hier in dem Vers 13 die Versuchung zu verstehen, von der Gottes Wort redet, dass Gott sie nicht geschehen lässt. Gott versucht niemand. Wir haben noch eine andere Mitteilung, und zwar, die sehr wichtig ist, in Matthäus Kapitel 6, Vers 13, da wird uns gesagt, in diesem Gebet, und führe uns nicht in Versuchung. Welche Versuchung ist nun hier gemeint? Wenn wir dieses Gebet näher beschauen, dann finden wir einen ganz starken Reichscharakter, nämlich tausendjähriges Reich, wie auch der Wunsch darin geoffenbart ist, dein Reich komme. Das deutet hin auf das tausendjährige Reich. Und so haben wir nun die Mitteilung und führe uns nicht in Versuchung. Das heißt, nicht in die Stunde des Gerichts, mit der die Mitteilung in Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 uns gegeben ist, dass er uns bewahren wird vor der Stunde der Versuchung, worin das Gericht, das kommende Zorngericht Gottes gemeint ist. Sie sollten also beten, nicht als Israel in das Zorngericht Gottes zu kommen, in die Stunde der Versuchung. Wir sehen auch, dass der Herr dies in Matthäus Kapitel 6, Vers 13 zu Israel spricht. Und wir kennen ja den ganz besonderen Charakter des Matthäus-Evangeliums bezüglich Israel. Das ist das Zweite. Wir brauchen also uns in keiner Weise zu fürchten, dass uns Gott versuchen würde oder könnte zum Bösen, zur Sünde. Gott tut das nicht, bestätigt Jakobus in seinem Brief an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Und zwar sollen wir diese Versuchungen, die Prüfungen Gottes, für lauter Freude erachten. Und zwar deshalb, weil wir wissen, dass die Bewährung des Glaubens Ausharren bewirkt. Der Jesus will uns im Ausharren sehen. Er will uns in der Beständigkeit sehen. Und so ist auch die Beständigkeit als Kind Gottes hinsichtlich des persönlichen Verhaltens vor Gott, auch in der örtlichen Gemeinde, ein Zeichen des göttlichen Willens und Wirkens im Herzen jedes Einzelnen. Das ist ein Zeichen der Verbindung mit dem lebendigen Gott, denn der Geist Gottes wird grundsätzlich solches bewirken, dass wir in Treue gefunden werden vor ihm. Und dazu gehört es, dass wir uns von Gott her auch gefallen lassen, uns in bestimmte Versuchungen führen zu lassen, dass wir uns ihr nicht entziehen. Dieser Versuchung, von der Gottes Wort hier bezeugt, dass die Bewährung dann jenes Ausharren ausmacht oder bewirkt. Wir werden in der Versuchung bewährt und wir könnten fragen, wenn wir nicht durch Prüfungen und Versuchungen kommen, worin wollten wir unser Glaubensleben bewährt sehen? Deshalb haben wir in 1. Mose 22, 1 auch die Prüfung oder Versuchung des Abraham mit der Bewährung, ob er treu erachtet ist, seinen eigenen Sohn zur Schlachtung zu führen. Er tut's, weil er treu war. Und das will Gott auch an uns sehen. Treue in allen Dingen. Weil wir nur durch diese Treue dann im Ausharren vor unserem Gott gesehen werden und damit auch im Glauben gefunden werden. Wir können nicht sagen, wir haben einen starken Glauben und sind treu in all den Dingen. Das ist nicht möglich. Denn die Dinge des Wortes Gottes hängen zusammen. Da gehört alles hinein. Da gehört auch unser Gemeindebesuch hinein. Da gehört auch hinein die Treue im Gebet. Da gehört hinein die Treue im Lesen seines Wortes, im Bezeugen seines Namens. Alles das gehört hinein. Bis hinab in die kleinste Treuestellung. Und ich darf hier noch einmal sagen, dass wir gerade im Griechischen das Wort Glauben und das Wort Treue, für beide Begriffe haben wir nur ein Wort. Also sind Glauben und Treue Geschwister, die gar nicht voneinander zu trennen sind. Deshalb können wir nicht sagen, wenn wir untreu sind, wir wären im Glauben. Wir können nicht sagen, dass wir im Glauben wären, wenn wir nicht treu sind in allem. Diese Dinge lassen sich nicht voneinander trennen. Und nun sagt dieser Jakobus, der Apostel, und wir haben oft schon die Frage gestellt, wie viel Apostel hat denn das Neue Testament? Und da ist man sehr schnell bei der Sache und sagt 12. Nein, das Neue Testament hat viele Apostel. Ich meine, dass ich mal 21 zusammengezählt habe. Und einer von diesen Aposteln ist auch dieser Jakobus, so wie es in Galater Kapitel 1, Vers 19 besagt ist. Auch Barnabas wurde als Apostel bezeichnet. Dieser Apostel Jakobus, nun, er sagt, dass das Ausharren ein vollkommenes Werk habe. Wir haben schon im Wort Ausharren den Begriff treu zu sein, denn ein Ausharren, das ein Ende findet, wird untreu sein. Denn ein Ausharren kann nur bis zum letzten Augenblick das Wort Ausharren für sich nehmen. Sonst ist es eine Kapitulation vor den Dingen der Finsternis, vor der Sünde. Dieses Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben, beachten wir, nicht unvollkommen, sondern vollkommen, und zwar in allem vollkommen, auf dass ihr vollkommen und vollendet sein seid und in nichts Mangel habet. Ganz gewiss sind hier nicht die äußerlichen irdischen Dinge gemeint, sondern die geistlichen, und dass wir auch hier keinen Mangel haben sollen. Umgekehrt finden wir dann, dass geistlicher Mangel zurückzuführen ist auf Untreue. Ob wir das zugeben oder nicht, ist eine andere Sache. Aber Gottes Wort stellt es als solches hin. Wenn wir auch als Kinder Gottes im geistlichen Mangel geschaut werden, dann wird offenbar, dass wir dem Wort des Herrn nicht Genüge getan haben. Wir haben nicht im Ausharren bis zum letzten im Glauben gestanden. Sonst würde nicht Mangel an uns gesehen. Denn solange wie wir im rechten Zustand des Glaubens gefunden werden, verwirklicht sich die Macht Jesu Christus in uns. Und wo er ist, ist kein Mangel. Das heißt, dass wir durch Unglauben und Ungehorsam und Untreue uns außerhalb der Lebensbezüge in der Nachfolge Jesu finden. Und da haben wir Mangel, das ist klar. Der Jesus wird uns immer wieder als der gute Hirte hingestellt. Und er führt uns zu stillen Wassern, er führt und lagert uns im Grünen, zu grünen Auen. Wir haben niemals eine Mitteilung, dass er uns ins Ausgedörrte führt und uns dort lagert. Vielleicht führt er uns durch die Wüste. Aber wir haben das Bild des Alten Testaments, dass ihnen in diesen 40 Jahren die Schuhsohlen nicht durchliefen. Wir haben die Mitteilung, dass sie 40 Jahre genährt wurden und dennoch murrten sie. Und wir haben die Mitteilung, dass sie nicht verdursteten und dennoch haderten sie zu Meriba. Wir sehen also das Aufrührerische in unseren Herzen und dass sich gegen Gott auch gedanklich und gegen seinen Willen stellende in unserem menschlichen Wesen, das wir den alten Adam bezeichnen. Das ist aufrührerisch in uns und damit hatte Mose viel Not und deshalb wegen des Aufruhrs Israels durfte Mose das verheißene Land, das Land Kanaan, nicht betreten, sondern er durfte es nur von der Ferne schauen. Bitter, bitter für Mose, der die vielen Jahre Geduld aufwandte mit dem halsstörrischen Volk und Gott viel Not, noch mehr Not machte und Mose als der Fürsprecher, der sich in den Rissstellende gesehen wird, als Gott mit dem Volke Israel Schluss machen wollte, da bat Mose als ein vorlaufendes Schattenbild auf Christus, fürbittend vor Gott, dass er sie verschonen möchte. und Gott ließ sich's erbitten. So wird auch offenbar, dass wir alle den Tod verdient, den ewigen Tod verdient haben und durch die Gnade und Fürsprache Jesu uns die Güte und Liebe des Herrn gegeben worden ist. Die Frage an uns ist, ob wir reich davon Gebrauch machen, von der dargestreckten und dargereichten Gnadenhand Jesu, damit wir sein Herz erfreuen und damit wir ganz auf seiner Seite stehen. Wenn aber jemand, heißt es dann, von euch Weisheit mangelt, so bitte er von Gott, der allen willig gibt. Weisheit ist solch eine Sache. Viele kommen sich weise vor bei sich selbst. Aber das gilt nicht. Viele durch ihre Trickspielerei anderen als weise, das gilt vor Gott nicht. So sagt auch der Galaterbrief in Kapitel 6, Vers 3, so jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wir wissen also, dass solchen, denen Weisheit mangelt, hier der Weg gewiesen ist, zur Weisheit zu kommen. Es ist nicht eine irdische Weisheit, um uns vielleicht groß vor Menschen machen zu lassen, sondern die Weisheit Gottes, die von oben ist, bringt uns in die Erkenntnis des lebendigen Gottes und lässt uns klein werden. Das ist der Unterschied zu den Kindern dieser Welt, die in Lüge und Zauberei dahingehen, wie wir das auch in Apostelgeschichte 8 haben, Vers 9, wo uns der Beweis erbracht ist, dass Zauberei groß macht. Dieser Simon bestätigt also, dass er etwas Großes sei. Er bezeugt das selbst und man bezeugt es ihm, aber Gott nicht. Vor Gott hatte er keinen Bestand. Warum? Weil es ihm nicht um die Sache selbst ging, sondern um sekundäre Dinge und da kann Gott kein Ja dazu sagen. So sind auch Kinder Gottes, die in dem Mangel leben, solche, die, obwohl sie die Gotteskindschaft besitzen, solche, die nun primäre Dinge, zehntrangige Dinge im Vordergrund wissen und diesen zehntrangigen Dingen dienen mehr als Christus. Das ist schade, aber das ist eine Tatsache und daraus resultiert Mangel. Wir brauchen Weisheit, um vor Gott annehmlich zu leben und zu dienen. Wer von uns hätte nicht den Wunsch, weise zu sein? Aber hier ist nicht die Weisheit dieses vergänglichen Zeitlaufes gemeint, sondern Weisheit von Jesus Christus selbst. Wir sollen weise sein. Wer im Mangel ist, soll bitten. Hier schaltet wieder der Glaube ein, dass wir bitten und empfangen dürfen, weil wir solch einen großen Gott im Himmel haben, von dem gesagt ist, der allen willig gibt. Und dann kommt eine Eigenschaft, von der klargestellt wird, dass sie nicht Gottes ist, sondern es ist eine Eigenschaft der Menschen. Wenn wir schon jemand etwas geben, dann halten wir es leicht, solches Menschen vorzuwerfen bei einer passenden oder unpassenden Gelegenheit. Von Gott wird gesagt, der nichts vorwirft. In Kapitel 3, Vers 17 wird gesagt, die Weisheit aber von oben ist aufs erste rein. Müssen wir uns gut merken. Die Weisheit von oben ist nicht dazu da, um den eigenen Willen zu dienen, sondern ist aufs erste rein. Darin und daran erkennen wir Weisheit von oben, dass sie in der gottgemäßen Reinheit gefunden wird. Was das heißt, das können wir aus dem Worte Gottes an vielen Stellen entnehmen. Er wirft nichts vor, herrlich, es ist ein ähnliches Wort, wie dass jeder, der zu ihm kommt, nicht hinausgestoßen wird. Anders wie bei Menschen. Wenn wir zu Jesus Christus kommen, um unsere Sünden zu bekennen, weil wir alle verlorene Sünder von Natur aus sind, und der Herr Jesus soll uns annehmen, denn durch die Annahme bekommen wir ewiges Leben. Wer wäre nun von uns weise, wer wäre von uns töricht, der dieses ewige Leben nicht annehmen wollte? Gott hat in Christo Jesu uns ewiges Leben geschenkt, und zwar dafür, dass wir es annehmen. Dieses ewige Leben nützt niemand, der es nicht annimmt. Deshalb muss Jesus Christus angenommen werden von jedem Einzelnen. Denn der Herr Jesus ist für jeden Einzelnen auch persönlich ans Kreuz gegangen. Und es ist notwendig, dass wir seinem Worte glauben. Denn Gottes Wort bestätigt, dass ohne diesen Glauben niemand vermag, Gott zu gefallen. Auch wenn ich meinen Leib hingeben würde, sagt Gottes Wort, dass er verbrannt würde, so wäre es mir nichts nütze. Gott will, dass wir unseren eigenen Willen als Sünder erkennen, ihn, dem lebendigen Gott, zu Füßen legen, damit Christus in unseren Herzen wirken kann, und zwar die Frucht, die er längst durch das Werk des Kreuzes bestellt hat und die an uns noch nicht offenbar werden konnte, weil wir letztlich diese Willensübergabe an Christus noch nicht haben vollziehen lassen. Der Jesus will uns reich machen in ihm, auch in der hier benannten Weisheit. Durch diese Weisheit können wir Christus im Glauben und im Geiste schauen. Durch diese Weisheit werden wir befähigt, göttliche Erkenntnis zu besitzen. Die Menschen strecken sich aus in vieler Mühe und Arbeit, hineinzuschauen in die Zukunft. Und dabei geraten die Menschen in viele verderbliche Handlungen und schädliche Verstrickungen. Aber Gott hat uns solches verboten. Gott will, dass wir durch seine Weisheit uns belehren lassen. Und kein Mensch kann so weit schauen, auch nicht mit dem Fernsehgerät, wie der Gläubige, der Wiedergeborene schauen kann im Glauben durch das Wort der Voraussage in der Prophetie. Nämlich, da schauen wir bis in die Ewigkeiten hinein. Wir vermögen vielleicht mit Ferngläsern bis zum Mond zu schauen und erkennen dort Täler und Berge. Das vermögen wir schon. Aber das errettet uns nicht, sondern wir brauchen die Gnadenerweisungen Gottes an uns, nämlich seine ganze Liebe, die uns gilt. Und es ist herrlich zu wissen, dass der Herr Jesus uns ganz lieb hat. Und wenn wir das einmal erkannt haben, und da gilt's einfach schon, um Weisheit von oben zu bitten, und dieser Apostel macht sich sehr einfach. Er sagt kurzum, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Es wird ihm gegeben werden. Am Ende von Vers 5. Er soll glauben und glaubend erbitten und es wird ihm gegeben werden. Er bitte, und das ist die Bedingung, aber im Glauben, ohne zu zweifeln. Von Natur aus sind wir alle Zweifler. Und das ist ganz klar. Und deshalb müssen wir auch unser ganzes persönliche Zweifelsleben vor Gott ausschütten und als Sünde erkennen. Sonst tritt der von Gott gegebene Sieg in der Überwindung des Bösen nicht zutage. Und das ist die Absicht unseres Herrn. Dass sein vollbrachter Sieg am Kreuz, der beinhaltet, uns ewiges Leben zu vermitteln, auch an den Menschen geschaut wird. Dass es zu einer echten Übergabe an Christus kommt in der Erkenntnis unserer eigenen verlorenen Lage und Situation, in der Annahme seines Opfers, dass wir dadurch den Heiligen Geist empfangen. Und das ist etwas, das ist das Grundlegende, von dem auch die Bibel sagt, wer diesen Geist Christi nicht hat, auch nicht sein Eigentum ist. Und darin unterscheiden sich diese zwei wesenhaften, grundlegenden Kategorien von Menschen, nicht etwa Mann und Frau, sondern Kinder Gottes und Verlorene. Und Gottes Wort sagt, wer seinen Geist nicht hat, nicht sein Eigentum ist. Dass wir das sehr ernst nehmen, dass wir dem Worte Gottes glauben, dass wir sogar darum beten, Herr, mach mir diese Aussage deines Wortes groß in meinem Herzen. Ich will es glauben. Und die Frage des Glaubens ist durchweg die Frage, ob wir glauben wollen. In dem Augenblick, wo wir alles daran setzen, die Mitteilungen des Wortes Gottes glaubend durch Gehorsam folgen zu lassen, in dem Augenblick realisiert sich das Wort Gottes in unseren Herzen und die wirksame Freude in Jesus strömt in unser Inneres, der Friede Gottes durchdringt uns und wir können dann durch Glauben an seiner Hand gehen. Nicht mehr uns selbst lebend, sondern Christus lebend. Wir haben ein ähnliches Wort in Markus 11. Da haben wir den Vers 24. In Markus 11 wird gesagt, darum sage ich euch, sagt der Herr Jesus, alles, nicht manches, nicht vieles, alles, um was irgend ihr betet und bittet, glaubet, dass ihr es empfanget. Und es wird euch werden. Wie sehen deine Bitten? Wie sieht dein Gebet vor Gott aus? Hast du Gebetserhörungen? Oder ist es so, wie geschrieben steht, ihr bittet und empfanget nichts? Warum? Weil ihr übel bittet. Dieses Übelbitten hängt zusammen mit der fehlenden Auslieferung an Jesus Christus. Deshalb sagte Herr Jesus, wenn du glauben würdest zu der Schwester des Lazarus, so würdest du die Herrlichkeit Gottes schauen. Du würdest die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du glauben würdest. Oft und täglich schauen wir die Herrlichkeit Gottes. Deshalb nicht, weil unser Glaubensleben nicht so ausgerichtet ist, wie Gottes Wort es sagt. Der Herr möchte das an uns sehen, er möchte es finden. Der Zweifelnde, wird nun hier gesagt, ist so wie eine Meereswoge. Sie wird vom Winde hin und her bewegt. Ich weiß nicht, ob wir alle schon am Meer waren. Eine Meereswoge ist eine gewaltige Angelegenheit. Überhaupt, wenn es in Verbindung mit starker Dünung geschieht. Nachdem Stürme stattgefunden haben, ist das ganze Meer bewegt in kilometerlangen Wellen, wird nun in bestimmten Zeitimpulsen das Meer durch Dünung bewegt Und gleichzeitig haben wir noch darin einzelne Wellengänge. Nun, ich habe es mehr als einmal erlebt, weil ich den Krieg bei der Kriegsmarine zugebracht habe und weiß um die Dinge. Solch eine Welle kann man sehen, aber sie ist nicht lange sichtbar. Denn oft sind es 2-3 Sekunden, da findest du diese Welle nicht mehr im Meer. Du hast es auch im Kleinen, im Ententeich. Wenn es windig draußen ist, kannst du kleine Wellen sehen. Du siehst die Welle, aber im nächsten Augenblick bringst du sie nicht mehr zusammen. Sie ist wieder untergegangen. Sie ist nicht mehr auffindbar. Könntest dir Mühe geben, brächtest diese Wässerlein nicht mehr zusammen. Sie sind verlaufen. So wird hier dieses Bild mit einem Menschen verglichen, der nicht im Glauben, sondern im Zweifel lebt. Das ist einer, der vergeht, der nicht mehr gefunden wird, der keinen Bestand und keinen Halt hat. Das sagt Gottes Wort. Er wird hin und her getrieben. Es ist furchtbar, dass wir als Menschen den Willen Gottes nicht mehr in uns zur Ausreife kommen lassen. Dass wir nicht mehr von seiner dargereichten Hand nehmen. Er will uns ewiges Leben geben. Hast du schon Ja gesagt zu seinem Angebot, zum Angebot seiner Liebe? Hast du schon Ja gesagt zum Wege, den er mit dir gehen will? Solange wie wir nicht Ja gesagt haben, können wir nicht ermessen, wie es an seiner Hand ist. Deshalb sollten wir uns ganz von ihm lieben lassen, damit unsere Herzen froh werden, damit wir in ihm die Rettung haben, damit wir Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott empfinden, sie suchen. Denn jener Mensch sagt und bezeugt das Wort Gottes, denke nicht, dass er viel, nein, etwas. Er soll nicht denken, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde. Er empfängt nichts. Der Zweifelnde ist dazu bestimmt, mit leeren Händen auszugehen. Das ist eine furchtbare Angelegenheit. Aber ich glaube, dass wir gerade durch Zweifel Gott entehren und wir sollten unser persönliches Leben anhand des Wortes Gottes überprüfen, wie wir vor Gott stehen. Wenn wir diesbezüglich in einer Fragestellung gefunden werden, dass wir selbst über uns kein rechtes Licht haben, dann sollten wir solche Fragen, von denen wir wissen, sie sind im Glauben, dass wir sie fragen, was siehst du, was hältst du von meinem Glaubensleben? Sag mir unverblümt die Wahrheit, weil wir persönlich über uns so wenig Erkenntnis, so wenig Weisheit, so wenig Licht haben, sagt uns der Nächste, durchweg mehr, als wie wir selbst von uns erkennen. Denn wir messen mit dem Maßstab, mit dem Gott uns nicht misst. Und deshalb kommt es hier zu einem Trugbild, das Gott nicht an uns finden will. Er ist ein wankelmütiger Mann, unstet, nicht in vielen, nicht in manchen, in allen seinen Wegen. Und wir wissen, wenn Gottes Wort redet von seinen Wegen, dass Christus in seinem Wort benannt ist als der Weg, dann ist es ein anderer Weg als Christus. Es ist sein Weg, es ist der Weg des Zweiflers, des Nichtglaubenden. Er geht unter wie jene Welle auf dem Wasser und wird nicht mehr gefunden werden, hat kein Gedächtnis. Man wird ihm nie mehr gedenken, weil er ausgelöscht ist und hatte keinen Bestand vor dem lebendigen Gott. Wir brauchen uns nicht zu verwundern, wenn wir erst dann Erhörung der Gebete empfangen, nachdem wir einmal Buße über unseren Unglauben haben kommen lassen. Das sollten wir mal tun. Den Herrn Jesus bitten, dass er uns vergibt die Dinge des Unglaubens. Damit wir wieder ganz neu belebt werden durch sein Wort und durch seinen Geist. Wenn es soweit ist, dass wir in unseren Herzen zum Erliegen kommen, wenn wir merken, hier ist, ich möchte gern anders, es müsste anders sein, dann ist es offenbar, dass ein Mangel da ist, von dem wir heute Abend hören. Der Jesus ist bereit, diesen Mangel abzutauschen mit seiner göttlichen Fülle. Und das geschieht nur im Stehen, durch Stehen im Glauben. Und das, was wir beten, das ist nicht das Vollmaß des Glaubens, wie wir es gehört haben. Dass wir sagen, ich traue das meinem Gott zu, oder Gott kann das. Wir werden im Jakobusbrief noch im letzten Kapitel, Vers 18, diese gewaltigen Worte über Elia lesen und behandeln, der betete, dass es nicht regnen möge. Wir sollten nicht die Hände falten, um zu beten, soll nicht mehr regnen. Elia hatte eine Verbindung zum lebendigen Gott. Und mittels dieser Verbindung entsprach es dem Willen des lebendigen Gottes als ein Zeichen Gottes vom Himmel her über das gottlose Königsgeschlecht damals in Israel, dass dieses Gerichtszeichen der Dürre, der Fruchtlosigkeit geschaut wird, weil Gott reden wollte. Und da benutzte er den Mann, der im Glauben war. Und das war Elia. Das muss ja ein wirklich Glaubender gewesen sein. Nicht wahr? Der hat hundertprozentig funktioniert. Nein, nein, das stimmt gar nicht. Der hat auch unterm Ginsterstrauch gelegen. Das ist ja das Zeichen, dass wir nicht allein meinen, das wären Übermenschen gewesen. Von Elia wird gesagt, der von gleichen Gemütsbewegungen wie wir waren, der war den gleichen Schwachheiten unterworfen. Aber in einem unterschied er sich, in einem unbegrenzten Glauben an seinem lebendigen Gott. Und dahin sollten wir wieder zurückfinden. Damit wir das erleben, was wir auch hier in Markus Kapitel 11 mit den Vers 20 ab an uns erleben können. Der Herr möchte das.